Ja, nun zu meiner Predigt. Das Thema ist, Selbstrechtfertigung oder Rechtfertigung. Und ich lese euch dazu ein Wort, wo ihr wahrscheinlich denkt, oh, das kennen wir so gut. Das ist eins der bekanntesten Worte aus der Bibel. Aber ich habe den Eindruck, wir werden noch vielleicht doch staunen und am Ende überrascht sein und staunen, was in diesem Wort noch alles enthalten ist, über das hinaus, was wir zu kennen meinen. Also, es steht in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn, Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, packte ihn Erbarmen. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. In diesem Jahr feiern wir in Deutschland ein großes Jubiläum: 500 Jahre Reformation. Das Datum, wo Martin Luther seine 95 Prothesen an die Kirchentür von Wittenberg genagelt, Thesen an die Kirchentür von Wittenberg genagelt hat und damit die Reformation praktisch in Europa eingeleitet hat. Die Kernfrage, die Luther zur Reformation führte, war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage hat Martin Luther umgetrieben. Und sie hat ihn zu einer Entdeckung geführt, die sein Leben und letztlich auch ganz Europa grundlegend verändert hat. Oder man kann diese Frage auch anders stellen, wie sie der Gesetzeslehrer in diesem Wort stellt: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Ich finde das eine kluge Frage. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? So leicht bleiben wir, wenn es um ein Erbe geht, an vordergründigem Hängen. Viele zerstreiten sich um ein Erbe, von dem sie doch nur relativ kurze Zeit etwas haben. Aber dieser Mann fragt nach dem Erbe, das eigentlich zählt, das unendlich viel mehr bedeutet. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist klug. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Jesus stellt dem Gesetzeslehrer, also einem Mann, der die Bibel kannte, eine Gegenfrage. du kennst doch die Bibel, was liest du da? Und der Mann kannte seine Bibel wirklich und antwortet, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus antwortet darauf, du hast richtig geantwortet, tu das, so wirst du leben. Wie steht es damit bei uns? Tun wir das? Haben wir das getan? Wenn wir heute aus diesem Leben gehen würden und vor Gott ständen, haben wir so gelebt? Merkt ihr, jetzt hat das Gespräch einen kritischen Augenblick erreicht. Tu das, so wirst du leben, sagt Jesus. Und was ist, wenn ich das nicht getan habe? Wenn ich Gott nicht von ganzem Herzen liebe und meinen Nächsten wie mich selbst, was ist dann mit dem ewigen Leben? Komme ich dann rein? Werde ich es ererben? Tu das, so wirst du leben. Nun sagt der Gesetzeslehrer etwas Bezeichnendes. Es heißt hier, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und fragte, ja, wer ist denn mein Nächster? Die entscheidende Frage im Blick auf das ewige Leben ist, wie kann ich gerecht werden vor Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich habe doch nicht so gelebt, ich muss das von mir sagen. Ich habe nicht so gelebt, Gott mit meinem Leben von ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit jeder Faser geliebt. Und meinen Nächsten wie mich selbst, wie oft habe ich anders gelebt, wie viel anderes ist in mir? Hast du so gelebt? Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach, ja, wer ist denn mein Nächster? Es gibt ja zwei Wege, wie wir Menschen versuchen, vor Gott gerecht zu werden. Entweder wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. Und darin sind wir Nachkommen von Adam und Eva inzwischen Weltmeister geworden. Denn das lesen wir in der Bibel an vielen Stellen. Das haben wir von Anfang an versucht. Wir versuchen, uns selbst zu entschuldigen. Ihr wisst, wie Adam das gemacht hat, als Gott ihn fragte, hast du von der Frucht genommen? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir davon gegeben. So hat einer die Schuld auf den anderen geschoben. Das ist ein Versuch, sich zu rechtfertigen, sich selbst zu entschuldigen mit dem Hinweis auf die Schuld anderer, auf die Verantwortung anderer. Sich herauszureden. Das alles gehört zu sich selbst rechtfertigen. Und wenn wir uns selbst rechtfertigen, kommen wir bei Gott nicht durch. Ich muss an meine Enkelkinder denken. Wir haben also 11 Enkel und bei einigen von denen, wenn die miteinander ein Spiel machen und der eine verliert in dem Spiel, dann ändert er schnell die Regeln und dann hat er doch gewonnen, ja? Und so ist das, wenn wir uns selbst rechtfertigen. Wir ändern die Regeln und plötzlich stehen wir gut da. Der andere Weg ist zur Rechtfertigung, wir erkennen unsere Schuld an, ohne Ausreden, ohne Beschönigung. Ja, wenn Adam gesagt hätte, als Gott ihn fragte, hast du von der Frucht gegessen? Und hätte gesagt, ja, ich habe davon gegessen. Das wäre doch die korrekte Antwort, oder? Ich bin schuldig geworden, das muss ich so sagen. Und ich bin sehr viel schuldig geworden. Und wisst ihr, ich bin noch viel mehr schuldig geblieben. Gott sei mir Sünder gnädig. Oder wie es der Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde, gesagt hat, zu seinem anderen Mitgekreuzigten dort auf der anderen Seite. Wir verdienen dieses Todesurteil. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. So werden wir gerecht vor Gott, indem wir unsere Schuld erkennen, ohne Wenn und Aber, ohne Hinweis auf andere, ohne Vergleiche, indem wir unsere Schuld erkennen und anerkennen und bekennen und so zu Jesus kommen damit. So erfahren wir Rechtfertigung vor Gott. Es gibt in der Bibel noch so eine schöne Geschichte, die zeigt das. Das will ich euch kurz lesen, von zwei Menschen, die auch versucht haben, vor Gott gerecht zu werden oder auch nicht. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Heuchler, die Räuber, die Ungerechten, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht einmal aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine eigene Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Von diesem Gesetzeslehrer heißt es, aber er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach: Ja, wer ist denn mein Nächster? Die meisten von euch kennen die Geschichte, die jetzt folgt. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jemand ist unter die Räuber gefallen. Die schlagen ihn nieder, rauben ihn aus und lassen ihn halbtot liegen. Ein Priester kommt vorbei und sieht den Mann, macht einen Bogen um ihn, so kann man das Wort im Griechischen übersetzen. Er ging nicht nur vorbei, sondern er ging auf die andere Straßenseite, er machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Kurz darauf kommt ein Levit, ein Tempeldiener. Er macht es genau wie der Priester, sieht den Verletzten und wechselt die Straßenseite und geht an ihm vorüber. Dann kommt ein Samariter. Die Samariter waren die Bewohner des Nordreichs Israel, das schon vor dem Südreich Israel in Gefangenschaft geführt worden war. Die Assyrer hatten damals die Oberschicht aus Israel deportiert und dafür eine Oberschicht aus Assyrien nach Israel gebracht. Und von da an waren die Bewohner des Nordreichs in den Augen der Judäer, der Juden, nicht mehr koscher. Sie waren vermischt mit Heidnischem. Ihr Glaube hatte sich mit den Heiden vermischt, und darum gingen strenggläubige Juden an den sogenannten Samaritern aus dem Weg, um sich nicht an ihnen zu verunreinigen. Sie waren für sie zu Ausländern geworden, auch noch zu Menschen, die nicht mehr die richtige Religion hatten. Aber ausgerechnet diesen Fremden stellt Jesus nun als Beispiel hin, diesen Samariter, der in den Augen der Juden anrüchig war. Als er den Niedergeschlagenen sieht, reagiert er ganz anders. Als er ihn sah, packte ihn Mitgefühl, heißt es. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und zum Abschied gab er dem Wirt noch Geld für die Pflege und sagte: Falls es mehr kostet, werde ich es dir auf dem Rückweg bezahlen. Wow, was für eine Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und nun wird es spannend. Viele belassen es in ihrer Predigt bei dem Appell, es so wie der Samariter zu machen. Gehe hin und tue desgleichen. Lebe so wie der Samariter. Und da ist sicherlich auch nichts gegen zu sagen. Aber ich finde, der Text geht tiefer. Da ist einmal die Frage, die dieser Text behandelt, über die Frage nach Selbstrechtfertigung oder Rechtfertigung. Eine ganz wichtige Frage, die dieser Text behandelt. Und dann ist noch die Frage: Wer ist denn mein Nächster? Und das ist eine Frage, die ich uns heute Morgen so noch mal vor Augen stellen möchte. Wer ist mein Nächster? Wer ist dein Nächster? Denn Jesus stellt dem Gesetzeslehrer eine Gegenfrage. Wer von den dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Überleg mal, hatte der Gesetzeslehrer nicht ganz ähnlich gefragt? Wie hat der Gesetzeslehrer gefragt? Ihr seht es auf der Folie. Und wie hat Jesus gefragt? Ganz ähnlich und doch ganz anders, ja? Was ist der Unterschied zwischen den Fragen? Wer ist denn mein Nächster? Oder wie Jesus fragt, wer ist dem Mann der Nächste geworden? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Fragen?
Das ist auch die aktive und passive.
Ja. Die eine Frage kann ich im Sessel zurückgelehnt stellen, ja, wer ist denn mein Nächster? Und das andere, das ist eine aktive Frage.
Der Gesetzeslehrer geht nur von sich selber aus.
Wer ist denn mein Nächster? Ihr seht den Unterschied. Jesus dreht im Grunde genommen die Frage um. Es geht nicht darum, dass ich mir, bitte schön handverlesen, aussuche, wer mein Nächster ist. Sondern es geht darum, wem ich der Nächste werde. Ist nur jemand mein Nächster aus dem christlichen Abendland? Oder auch ein Muslim, der geflüchtet ist aus Syrien? Jesus stellt vielmehr die Frage, wem werde ich, wem wirst du zum Nächsten? Mein Nächster ist jemand, der mich braucht. Und Jesus fragt uns das heute. Wer ist dem Mann der Nächste geworden? Das kann jemand in deiner Familie sein. Manchmal ist es viel leichter, irgendwo außerhalb zu helfen. Ich weiß noch, als die Flüchtlinge in großen Scharen nach Freiburg kamen, da war ich jeden Tag in dieser Flüchtlingsunterkunft in einer Turnhalle, wo 80 Personen untergebracht waren. Und das hat mich so gepackt, dorthin zu gehen. Meine Frau sagte dann, ja, du bist ja mehr bei den Flüchtlingen als zu Hause. Sie hat es aber nicht vorwurfsvoll gesagt. Es war eine ganz ergreifende Zeit, kann ich euch sagen, Menschenleben, Menschen kennenzulernen, die von ihrem Leben mitgeteilt haben, die hungrig und durstig waren wie ein trockener Schwamm nach menschlicher Zuwendung, nach Menschen. Ich habe sie mal gefragt, sagt mal, braucht ihr was, Essen oder Kleidung oder irgendwas? Und dann sagten sie, nee, das kriegen wir ja alles hier vom Sozialamt und so. Wir brauchen dich, komm du zu uns. Wem bin ich Nächster geworden? Es kann also in der Familie sein, in der Nachbarschaft, jemand an der Arbeit, der mich braucht. Oder bei Flüchtlingen sicherlich nicht für jeden die Aufgabe, aber einige sind sicher ganz besonders auch da gerufen. Wem kann ich Nächster sein? Wem werde ich Nächster? Das ist die Frage, die ich so mitnehmen möchte. Auch in die kommende Woche. Wem kann ich Nächster werden? Wem kann ich Nächster sein? Wer braucht mich? Doch nun enthält diese Geschichte noch eine weitere Ebene. Der Samariter, von dem Jesus spricht, der trägt doch erkennbar seine Züge, die Züge von Jesus, oder? So hat Jesus gelebt. Das hat Jesus getan, was dieser Samariter getan hat. Als Jesus die Volksmenge sah damals, da heißt es von ihm, es jammerte ihn, es packte ihn tiefes Erbarmen. Wörtlich heißt es ging ihm an die Nieren, es planchniste, es packte ihn ein tiefes Mitgefühl. Jesus sah nicht nur die Fehler, wie viele andere die Fehler gesehen haben. Er sah nicht nur die Fehler der Menschen und verurteilte sie, wie die Pharisäer seiner Tage es getan haben, sondern Jesus sah tiefer. Es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus selbst ging wie der Samariter in der Geschichte hier durchs Land. Und Jesus galt den Religiösen seiner Zeit auch als nicht ganz koscher, wie dieser Samariter. Mit wem der es hielt, mit Zöllnern und fragwürdigen Leuten und wie er mit dem Sabbat umging. In den Augen der Gesetzesstrengen war Jesus wie ein Samariter, ein Unreiner. Jesus ist der barmherzige Samariter. Er ist in die Welt gekommen zu uns Menschen, denn wir sind alle unter die Räuber gefallen. Wir haben alle unsere Unschuld verloren. Wir sind auf den Versucher reingefallen und beraubt und entstellt worden. Wir sind alle von der Sünde gezeichnet. Ob es nun die schwarzen und offensichtlichen Sünden sind oder die weißen, noch gefährlicheren, versteht ihr den Unterschied? Es gibt sehr offensichtliche Sünden, wo man denkt, so bin ich ja nicht. Und es gibt die sogenannten weißen Sünden, die gar nicht wie Sünden aussehen. Sünden wie Selbstgerechtigkeit, Unbarmherzigkeit, mangelnde Liebe, Hochmut. Wir sind alle von der Sünde gezeichnet, ob jetzt von den schwarzen oder den weißen Sünden. Und wir sind unter die Räuber gefallen, entstellt, nicht mehr das Bild, Ebenbild Gottes, zu dem Gott uns ursprünglich gemacht hat. Und nun kommt Jesus. Er macht keinen Bogen um uns herum. Er geht nicht auf der anderen Straßenseite vorüber an uns, wenn er uns sieht, sondern er nimmt sich unser an. Er beugt sich zu uns hinunter und er fragt dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Das fragt er auch im Blick auf diese Grundfrage, auf die es ankommt, wenn es ums ewige Leben geht. Wie kann ich gerecht werden vor Gott? Weil ich eben nicht so gelebt habe. Und Jesus beugt sich zu dir und mir herunter und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich will, dass du das ewige Leben ererbst. Was soll ich dir tun? Und wie schön, wenn wir ihm unsere Sünden geben können und er gibt uns seine Gerechtigkeit und er heilt uns. Jesus hört dein Rufen, dein Schreien. Vielleicht ist es auch nur noch ein Stöhnen oder Seufzen. Er hört, wenn du ihn anrufst und er heilt. Er heilt dich so gern, dass du wieder ein Mensch nach dem Herzen Gottes wirst. Das möchte er so gerne an dir und mir tun. Nicht der Priester vermag dich gerecht zu machen vor Gott, nicht der Kirchendiener, auf heute übertragen, nicht der Pastor oder der Gastprediger kann dich gerecht machen vor Gott. Keine Kirche oder Freikirche, sondern nur Jesus kann uns gerecht machen vor Gott. Er kann uns wiederherstellen zu unserer ursprünglichen Bestimmung, dass wir Menschen werden, die Gott lieben von ganzem Herzen. Und unsere Nächsten wie uns selbst. Und dann, wenn er uns unsere Last abgenommen hat, wenn er uns so geheilt hat, wie hier der Samariter diesen Mann behandelt hat, geheilt hat, dann sagt er, gehe hin und mach es ebenso. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen, sondern unsere Fehler und Schuld bekennen, vergibt er uns und schenkt uns seinen Geist und seine Liebe, so zu leben wie er. Amen.